Bevor der Bruder Enz auch mit der Ansprache beginnt, möchte ich uns noch das Einleitungswort auch lesen. Das finden wir in 1. Petrus 4 ab dem 12. Vers. 1. Petrus 4 ab Vers 12. Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werden, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihrer Seelen anbefehlen und Gutes tun. Soweit das Wort und nun die Ansprache auch durch Bruder Enz. Bitte schön.
Für meine Frau und mich ist es eine besondere Freude, dass wir wieder unter euch sein dürfen. Es sind 4 Jahre her, wo wir das erste Mal hier waren und Gott hat es so geführt, dass wir wieder hier sein dürfen und darüber freuen wir uns. Natürlich sind manche Gesichter schon etwas bekannt, aber der Name natürlich, der fällt nicht so schnell wieder ins Gedächtnis, so müsst ihr das halt verstehen. Möchte aber auch herzliche Grüße hier an euch weitergeben von unseren Geschwistern in Toronto. Wir sind dort eine kleine Schar. Wir haben mehrere ältere Geschwister dort, die wir versuchen zu dienen und die natürlich auch für uns beten während dieser Zeit. Und sie lassen herzlich grüßen. Wir hatten in dem einen Lied gesungen, 318, Vers 3. Da hat es so geheißen: Ich gehe mit ihm durch die Leiden. Und in dieser Richtung hin soll unsere Betrachtung heute auch sein. Ich wiederhole nochmals Vers 12 und 13 aus 1. Petrus 4, aus der 1912 Übersetzung. Da heißt es ja so: Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christo leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. So dieser Gedanke, als Christ leiden, soll uns etwas beschäftigen. In einige Bibeln hat dieser Abschnitt eine kurze Überschrift, die lautet Leiden als Christ. In einer anderen Übersetzung, da ist die Überschrift anders, da heißt es: Übe dich in Tugend und freue dich über die Leiden. Es scheint seltsam, dass Menschen, die Gott gehorchen, die ihr Leben ihm weihen, Leid erfahren sollen. Es scheint ja richtig zu sein, dass wenn man das Richtige tut, die richtig vor dem Herrn sind und alles gut läuft, dass wir ja im Frieden und im Glück leben sollten. Und natürlich, wenn wir das tun, was richtig ist, wird das auch irgendwie seine Belohnung haben. Aber das schließt einen gewissen Maß an Leid, dem man im Leben begegnet, nicht aus. Der Gedanke für Christus oder als Christ, wenn wir so sagen, zu leiden, ist bei den Menschen in der freien Welt nicht populär. Doch für viele Menschen auf dieser Erde ist der einfache Schritt, eine Beziehung zu Jesus aufzunehmen, die Einladung von Leiden. Für sie ist es einfach der Preis, den sie für ihr Christsein zu zahlen haben. Sie müssen sich halt dem Leid aussetzen, wenn sie sich entscheiden, für Christus zu leben. Für die meisten von uns mag das vielleicht paradox erscheinen, dass man als unschuldiger Mensch leiden sollte, wo man nichts falsch gemacht hat. Nur weil man die größte Anforderung, die an uns Menschen gestellt ist, nämlich dass wir unseren Heiland als unseren Retter annehmen, unser Leben in seinem Dienste stellen und wir für andere leben, dass dafür uns Leid widerfahren sollte, das scheint doch ein Widerspruch zu sein. Unser Text führt uns jedoch in die nackte Realität, dass das christliche Leben einem gewissen Maß von Drangbedrängnissen ausgesetzt ist und damit verbunden ist. Und so ist unser Text eine ernüchternde Offenbarung der Tatsachen des Lebens, insbesondere des christlichen Lebens. Leiden ist halt ein Teil des Lebens. Und der Grund dafür ist ja einfach die Sünde. Am Anfang des menschlichen Lebens, da lesen wir nichts von irgendwelchem Leid, von irgendwelchen Schmerzen. Doch nachdem Adam und Eva Gott den Rücken gekehrt hatten und ihm ungehorsam waren, dann wurde das Leid eingeführt. Und dies geschah als Strafe für die Sünde. Gott hatte Eva gesagt, sie sollte Schmerzen erleiden. Das heißt da in 1. Mose 3,16, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Aber das war ja nicht alles. Was die menschliche Familie nun begleiten würde, es heißt da weiter, Vers 17, und zu Adam sagte er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde bist, von der du genommen bist, denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Und dieser Satz wurde seit der Zeit von jeder Generation erfahren. Menschen haben das Leid seitdem nie mehr aus dem Wege gehen können. Wir werden ständig an unsere Sterblichkeit erinnert. Jeder Besuch im Krankenhaus oder ein Besuch in ein Pflegeheim zeigt uns in lebhaften Farben, dass Leiden eben ein ständiger Bewohner dieser Erde ist. Die Nachrichten, die teilen uns täglich mit von Katastrophen, von Gewalttaten, die sich negativ auf Menschen auswirken. Und darunter sind auch die Kinder Gottes, die sich dem Dienst des Herrn und dem Dienst an andere gewidmet haben. Sie werden von Krankheiten und verschiedenen Nöten heimgesucht, genau wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten. In der Gesellschaft, in der wir heute leben, vermehren sich gar die Nöte und die Leiden. Überall stellt man fest, dass es mehr Leiden geistiger Art gibt, emotioneller Art. Überall sind Menschen in Not und Elend. Menschen werden mit dem Leben nicht mehr fertig. Sie machen selbst ein Ende damit, selbst Kinder, die werden nicht mehr fertig mit dem Leiden des Lebens, weil alles ihnen irgendwie zu viel geworden ist. Und wenn man älter geworden ist, dann spüren wir es auch, dass unser Körper sterblich ist, mehr und mehr Anzeichen des Verfalls zeigt, die Gesundheit verschwindet und wir verkümmern langsam. Das ist halt der Werdegang des Lebens. Wir sind von Leid begleitet. Aber in unserem Text, da werden wir an einem anderen Bereich des Leidens aufmerksam gemacht. Und das ist das Leiden unter Prüfungen und Verfolgungen. Wir wünschen uns, dass durch die Erlösung alle Schwierigkeiten und alle Nöte aus unserem Leben behoben werden möchten. Das wäre so der gewünschte Stand, in dem wir gerne leben würden. Die Realität ist jedoch, dass die Erfahrung des Heils und all die wunderbaren Dinge, die damit verbunden sind, die dadurch ins Leben kommen, uns vor Prüfungen nicht bewahren. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber nein. Als Christ werden wir mit unangenehmen Prüfungen konfrontiert. Da betet David schon seinerzeit in seiner Bedrängnis und sagt: Lass sich weder über mich freuen, die mir zu Unrecht feindlich gesinnt sind, noch mit den Augen spotten, die mich ohne Ursache hassen. Psalm 35, 19. Der christliche Weg ist keine Limousinfahrt in die Herrlichkeit des Himmels. Es ist ein ständiger Kampf mit dem Feind unserer Seele, der das auf uns abgesehen hat, der darauf aus ist, uns zu vernichten. Wenn wir vielleicht eine Umfrage anstellen sollten, dann würden ja viele Menschen sagen, ja, die Christen unserer Zeit, ja, in der freien Welt, die haben ja religiöse Freiheit, wo ist da eine Verfolgung dann für sie? Aber viele Christen würden da nicht mit einstimmen. Viele sind besorgt unter den Umständen unserer Zeit, in der wir leben, und manche schon die Überzeugung gewinnen, dass eine öffentliche Verfolgung zu ihrer Lebzeit noch kann, auch in den freien Ländern auf die Christen zukommen. Es mag vielleicht nicht so offensichtlich anfangen, aber es sind Anzeichen schwieriger Zeiten, in der wir heute leben. Und dies kann manchmal heimlich auch auf den Arbeitsplätzen schon geschehen. Natürlich würde man das nicht so nennen und auch auf keinen Fall öffentlich behaupten, dass das so ist. Aber manch einer hat das ja schon erfahren, dass er für eine bestimmte Stellung übersehen wurde, weil er Christ ist. Irgendwie, wenn man zu einem bestimmten Verein gehört, dann die Leute, die werden schnell befördert in der Firma. Das ist eine Art Diskrimination, aber man würde das ja nicht behaupten und zugeben, weil man will ja nicht als ein Verfolger der Christen gelten und so sucht man das zu verheimlichen. Aber in Wirklichkeit ist das doch eine Art Verfolgung. Es sind Leiden, die einem Christ widerfahren, weil er Gott dient. Ein Schüler erzählte mir, er hatte einen Aufsatz schreiben müssen und dann hat sie gewählt, zugunsten der Schöpfung einen Aufsatz zu schreiben. Und als er dann eingehändigt wurde, wurde sie schlecht benotet. Nicht, weil der nicht gut geschrieben war, nur weil der Lehrer das Thema nicht mochte. Das ist doch ein gegen das Christentum Angehen. Das sind eben Leiden, die Kinder Gottes durchzugehen haben, weil sie Christen sind. Aber es ist halt so im Leben, Christen leiden unter Prüfungen, nur weil sie nicht von der Welt sind. Ein Christ ist per Definition ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Wir passen in Wirklichkeit gar nicht in die Gesellschaft rein. Das System dieser Welt ist so, dass wir eigentlich gar nicht reinpassen. Die Sünde befindet sich ja auf allen Ebenen der Gesellschaft. Und als Christ kann man halt an vielen Aktivitäten nicht teilnehmen. Das steht einem einfach nicht zu. Wenn man sich eben für die Ungeborene einsetzt und gegen Abtreibungen was wagt zu sagen, dann wird man geächtet. Sprich, jemand über traditionelle Eheverhältnisse von Mann und Frau, dann bricht so ein Proteststurm in den Medien auf über die Person, die es sich gewagt hat, so unsensibel zu sprechen. Die Regierung, die verbirgt es oftmals nicht mehr, bei uns auf alle Fälle, dass christliche Organisationen nicht mehr die Unterstützung bekommen, weil sie nicht mit dem Programm der Regierung mitgehen, mit all diesem die Abtreibungen und all das ganze Wesen, das so gefördert wird. Die werden die Unterstützung entzogen. Warum? Weil sie eben nicht mit dem Agenda der Regierung mitgehen. Also das alles bringt mit sich verschiedene Leiden, die Kinder Gottes ausgesetzt sind. Nicht zuletzt leiden Christen, weil sie eben Satan als Feind haben. Von Anfang an hat Satan die Werke Gottes zu zerstören versucht und Seelen versucht, ins Verderben zu führen. Wenn wir so lesen, die Urgemeinde, die wurde ja von Anfang an bedrängt und verfolgt, weil sie nicht war wie der Rest der Welt. Die jüdischen Führer, die wieder setzen sich den Aposteln und der Verkündigung von Jesus Christus und der Auferstehung, eben weil diese Predigt ihre mörderische Handlungen bloßstellte, nahmen sie Stellung dagegen. Und dies eskalierte bis zu dem Punkt, an dem Christen links und rechts umgebracht wurden. Und das wurde alles gut geheißen. Und sie sind umgebracht worden, nur weil sie an Christus glaubten. Petrus sagt seinen Lesern, dass sie nicht darüber erschrecken sollen, wenn sie mit mancherlei Dinge konfrontiert werden und in manche Leiden gezogen werden. Im Gegenteil, sagt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christo Jesu, werden Verfolgung leiden. Er sagt hier nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Er sagt halt, die werden leiden. Die ältere Übersetzung sagt, die müssen Verfolgung leiden. Also das ist mit eingeschlossen. Für Paulus war das eben ein Teil des christlichen Lebens. Und er selbst hat das ja an sich erfahren. Und darüber sollten wir gar nicht überrascht sein. Jesus wurde aus keinem anderen Grund gehasst, verachtet und abgelehnt, als weil er nicht mit dem mitging, was so von den Menschen dort getrieben wurde und er Stellung dagegen nahm. Das hat ihm die Feindschaft eingebracht. Die Menschen werden sehr, sehr defensiv, wenn ihre Unehrlichkeit irgendwie angeschnitten wird. Das war damals genau so. Ich finde das höchst interessant, als Jesus sollte gekreuzigt werden, dann haben die Führer des Volkes und das Volk gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und dann, wenn wir ein bisschen weiterspringen in der Apostelgeschichte, dann haben sie die Apostel gesagt, ihr versucht, das Blut dieses Menschen über uns zu bringen. Wie schnell hatten sie ihre Meinung darüber geändert? Erst haben sie gesagt, das komme über uns. Jetzt, wo die Apostel gepredigt haben, jetzt haben sie ihnen beschuldigt, sie suchen das auf sie zu bringen. Sie haben das doch auf sich herabgerufen. Die Menschen, die wollen doch nicht das auf sich nehmen, was ihre Taten verdient haben. So leben viele Christen ja auch heute und sie sind dem Leiden ausgesetzt. Aber da ist eine andere Seite, die wir ja auch nicht übersehen sollten, und das ist, dass Christen halt anders leiden als andere Menschen. Und das ist, Christen werden in ihrem Leiden nie alleine gelassen. Wenn der christliche Leib oder die Gemeindefamilie gesund ist, dann muss niemand alleine leiden. Nach Paulus ist es die Pflicht eines jeden einzelnen Christen, denen beizustehen, die in Not sind. 1. Korinther 12, 26 sagt, und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Also man ist nicht allein. Eine ähnliche Ermahnung hatte er für die Römer. Er schreibt in Römer 12, 15, freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Wenn der andere Bruder oder die andere Schwester leidet, dann leidet man mit. Dann weint man mit. Wir haben es erfahren, wir haben Leute besucht, die haben dann ihre Not so mitgeteilt. Dann haben wir alle geweint, weil diese Geschwister, die leiden. Und das tut uns auch weh. Und so soll das sein. Wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Wir sind nicht alleine gelassen. Andere stehen uns zur Seite, die leiden mit uns mit. Das ist eine Pflicht, die wir nicht übersehen sollten. Immer wieder sollten wir uns das vor Augen stellen, wenn in der Gemeinde oder im Kreis der Geschwister, ob es jetzt in der Lokalgemeinde ist oder anderswo, leidet, dass wir mitleiden. Und dass wir es auch den Leidenden mitteilen, dass wir an sie gedenken. Und das fällt bei dem Herrn Jesus schwer ins Gewicht. Er hatte doch da gesagt, bei der Gerichtsverhandlung, da wird das so heißen, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ihr wart da. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Also Christen leiden anders. Christen leiden und die sehen in ihrem Leiden einen Sinn. Gott lässt halt Prüfungen und Leiden in unserem Leben kommen, nicht damit er uns vernichten will oder uns das Leben schwer machen. Er will unseren Glauben und unsere Entschlossenheit stärken, damit wir in der Lage sind, dass wenn die bösen Tage kommen, dass wir sagen können, dennoch bleibe ich stets an dir. Wir sollen fest bleiben, mitten in den Leiden. Wenn uns Dinge zustoßen und wir mit Dingen kämpfen, wenn wir unter einer Situation leiden, die sich nicht zu unserem Geschmack entwickelt, dann tut das uns weh. Und in solchen Zeiten, dann fangen wir ja an zu fragen. Wir wollen wissen, warum das geschehen ist. Habe ich das vielleicht durch irgendetwas verursacht? Man will ja nicht selbst schuld sein an dem eigenen Leid. Und wir verstehen ja die Wege Gottes nicht immer, die wir zu gehen haben. Aber Paulus, der mit dem Leiden für Christus so bekannt und vertraut war, der sah es so an, wie er es in Römer 8 beschreibt, Vers 18. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Es gibt einen Sinn in den Dingen, die uns treffen. Ob wir das verstehen, ob wir das richtig begreifen können, zurzeit oft nicht. Und das kann sein, dass eins und das andere wir an dieser Seite der Ewigkeit auch nicht werden voll verstehen können. Aber Gott weiß warum. Weil Gott geht mit uns nur die Wege, die uns zum Guten dienen, die uns fähig machen, dass wir auch andere verstehen. Denn wer versteht einem Kranken besser als jemand, der krank gewesen ist? Wir hatten da einen Bruder, der krank war und wir haben ihn dann öfters besucht. Und da war ein Bruder in der Gemeinde, er hatte seine Frau verloren durch einen Autounfall. Und der hatte da auch besucht und dann sagte mir der Bruder, sagte, der Verstand anders zu trösten.
Er war durch die Leiden selber gegangen und er konnte das verstehen. Und so lässt Gott uns manchmal Dinge erleben. Und manchmal auch als junger Mensch mag man Dinge begegnen, die man nicht so verstehen kann. Aber im Nachhinein, dann kann man andere besser verstehen. Also in den Leiden, die wir ausgesetzt sind, die wir durchzugehen haben, liegt ein Sinn. Es gibt ein Warum, auch wenn wir den nicht sehen oder auch nicht richtig verstehen. Wir können ja nicht verstehen, warum Paulus und Silas geschlagen wurden, nur weil sie das Evangelium gepredigt hatten in der Stadt und dass sie ins Gefängnis geworfen wurden und durchgepeitscht. Aber was kam daraus? Der Kerkermeister und seine Familie wurden zu Jesus geführt. Da war ein Zweck dafür. Da war ein Sinn in diesem Leiden. Und dann zum Schluss noch der Gedanke, Leiden hat seinen Lohn. Es ist nicht umsonst. Es kann hier und da bei einigen der falsche Gedanke kommen, dass der Mensch durch Leiden sich irgendwas bei Gott verdienen kann. Das stimmt ja nicht. Christus hat für uns gelitten. Seine Leiden haben uns die Segnungen gebracht. Unsere Leiden, die können uns zum Segen werden, nur dann, wenn wir um Christi willen leiden. Nicht anders. Wenn wir uns vielleicht so betragen, dass wir den Menschen unausstehlich werden und sie uns deshalb zur Seite schieben, dafür haben wir nichts zu erhoffen. Aber wenn wir leiden, nur weil wir Gott dienen, als Christ dastehen, dafür hat Gott eine Belohnung. Das heißt doch, wir müssen durch viele Drangsale gehen, um in das Reich Gottes zu kommen. Wir dürfen das Leiden ja nicht auf uns herabziehen. Wir dürfen das nicht begrüßen in dem Sinne, weil wir meinen, dass uns das irgendeine Gnade einbringt. Wir dürfen diese nicht so sehen. Nur wenn wir um Christus und um seiner Sache willen leiden, dann hat das einen Wert, einen Nutzen für uns im Leben. Und Petrus schreibt in unserem Text an die Gläubigen seiner Zeit und er sagt, sondern insofern ihr leidet oder ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Denn das heißt, dann werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. So heißt eine Übersetzung. Ich habe mal gehört, dass es eine Art Baum geben soll, der sehr schnell wächst. Und weil er schnell nach oben wächst, die Wurzeln nicht sehr tief schlagen, dann hat man auf die Krone des Baumes einen Stein gelegt, damit die Kraft vom Baum nicht nach oben, sondern in die Wurzel ging, damit tiefere Wurzeln geschlagen wurden, damit der Baum auch stehen konnte, wenn der Sturm kam. Und vielleicht legt Gott einem und dem anderen so einen Stein auf, weil er weiß, dass man vielleicht zu schnell nach oben wachsen kann und nicht die Wurzel tief genug schlägt, damit man durch Leiden manchmal tiefere Wurzel schlägt und man fester steht, wenn der Wind weht. Im christlichen Leben gibt das für alles einen Grund. Ob wir das immer sehen oder nicht oder verstehen, macht nichts. Nun möchte ich uns mal zum Schluss die Frage stellen. Wir haben gesungen, dass ich gehe mit ihm durch die Leiden. Sind wir wirklich bereit zu leiden? wenn Gott das haben will. Wir müssen immer daran denken, dass wir nicht Leid und Verfolgung über uns bringen, auf irgendeine Art und Weise durch unser Benehmen oder Verhalten. Nur wenn wir um Christi und seiner Sache willen leiden, hat das Leiden in Gottes Augen einen Wert. Im zweiten Kapitel, Vers 20, sagt Petrus: Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Und Jesus sagte in Matthäus 5 in der Bergpredigt: Glückselig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verleumdet und verfolgt und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Irgendwann im Leiden wird das Leiden Christen einen Lohn haben. Wenn wir für Christus und seiner Sache leiden, wird das irgendwann einen Zweck haben, einen Sinn erfüllen. Denn Paulus hatte ja das so gesagt, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ob man das verstehen kann, im Moment aller meist nicht. Wenn wir in den Leiden uns befinden, verstehen wir das nicht. Aber Gott weiß, warum. Und darum, wenn Petrus hier seinen Lesern das ans Herz legte: Lasst euch nicht befremden, wenn ihr in dieser Hitze kommt, dass ihr in Verfolgung kommt, in Nöten und Leiden. Denkt nicht, dass das was ganz Außergewöhnliches ist. Das gehört zum christlichen Leben. Aber dazu brauchen wir alle Gottes Gnade. Und die will er uns auch darreichen. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen.